Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Auch ich darf Sie meinerseits nun herzlich begrüßen zur Einführung in unsere Stellungnahme. Die USA und die Europäische Union verhandeln, wie Sie alle wissen, seit 2013 über ein transatlantisches Freihandels- und Investitionsschutzabkommen. Es soll die seit Jahren bestehende, aber auch die vor allem die zukünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Handelspartnern in einem Abkommen zentral regeln, aber vor allen Dingen auch vertiefen. Wie Sie wissen, gibt es natürlich noch kein Abkommen. Wir sind noch in einem Verhandlungsprozess, sodass Basis unserer Stellungnahme, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, nur die veröffentlichten Vorschläge und Verhandlungspositionen sein konnten, aber auch die Parallelen zu dem CETA-Abkommen, also dem Parallelabkommen, was mit Kanada geschlossen worden ist, konnten hier herangezogen werden. Ein paar Worte vielleicht vorab zu den Hintergründen von TTIP. Die Partnerschaft, die mit TTIP begründet wird, würde die beiden größten Volkswirtschaften der Welt stärken und integrieren. Sie erwirtschaften gemessen am Bruttoinlandsprodukt 2014 fast 50% des Weltsozialprodukts. Ihr Handel umfasst gemittelt ein Drittel des weltweiten Handels mit Waren und Dienstleistungen. Vor allem, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang, spielt das Entstehen großer regionaler Handelsräume, spielt hier das Entstehen großer regionaler Handelsräume bei TTIP eine Rolle. Insbesondere die transpazifische Partnerschaft, TPP abgekürzt, begründet die Sorge der Europäer, wirtschaftlich und politisch abgehängt zu werden. Gut 60% der bestehenden ausländischen Direktinvestitionen der EU und der USA erfolgten zwar im jeweils anderen Partnerland, gleichzeitig bringen die aufstrebenden Handelsmächte, allen voran China, jedoch diese Stellung im Welthandel ins Wanken. Die Zahl der regionalen Abkommen hat in den vergangenen Jahren weltweit stark zugenommen, was auch als Reaktion auf die seit 15 Jahren stockenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der WTO, zu sehen ist. Die neue Qualität, die TTIP gegenüber anderen Handelsabkommen auszeichnen soll, ist, dass eine tiefe Integration angestrebt wird. Sie soll über die Abschaffung nämlich von Zöllen hinausgehen und vor allem sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse abbauen. Was verbirgt sich hinter dem Ausdruck nicht-tarifäre Handelshemmnisse? Neben den klassischen Handelshemmnissen, die keine Zölle darstellen, wie Importquoten zum Beispiel, mengenmäßige Beschränkungen und Ähnliches, sind hier vor allem Unterschiede in technischen Normen, Standards und Regulierungen gemeint. Auf der Folie sehen Sie Schätzungen, die Handelsexperten darüber abgegeben haben, wie stark der Handel in bestimmten Feldern durch unterschiedliche Standards und Anforderungen vergleichbar einem Zoll eingeschränkt wird. Sie sehen anhand der Grafik auch, dass es Bereiche gibt, wie zum Beispiel Lebensmittel und Getränke, bei denen besonders hohe Hürden für den Import von Produkten existieren. Gerade für diese Bereiche werden aber auch die größten Befürchtungen im Hinblick auf TTIP geäußert. Unabhängig von der strategischen politischen Bedeutung, die ich eben erwähnte, also dieses Entstehen regionaler Handelsräume, ist die Frage, welchen wirtschaftlichen Nutzen TTIP bringen kann, Gegenstand einiger Studien. Allerdings sind die Ergebnisse weniger eindeutig, als oftmals durch Politik und Wirtschaft kommuniziert wird. Zwar ist es naheliegend, dass TTIP auf jeden Fall leichte positive ökonomische Wirkungen haben wird, aber man kann den Studien durchaus entnehmen, dass es sehr stark darauf ankommt, welche Modelle und Annahmen ihnen zugrunde liegen. Wenn man also aber annimmt, dass nicht-tarifäre Handelshemmnisse im großen Umfang abgebaut werden können, dann vor allem kommt man zu wirtschaftlich nennenswerten Auswirkungen. Das bedeutet also, es geht um die Liberalisierungstiefe in den verschiedenen Bereichen. Das heißt, welche Handelshemmnisse in welchem Umfang durch TTIP abgebaut werden können. Das aber ist noch im Einzelnen unklar. Davon, wie stark also die nicht-tarifären Handelshemmnisse abgebaut werden, hängt also die wirtschaftliche Bedeutung von TTIP ab. Wie sollen nun diese Hemmnisse konkret beseitigt werden? TTIP sieht dafür die sogenannte regulatorische Kooperation vor. Damit ist im Grunde einfach die Zusammenarbeit im Bereich der Regulierung gemeint. Diese kann von einem Informationsaustausch, wie er bereits jetzt im Rahmen verschiedener Foren erfolgt, bis zu einer einheitlichen Regulierung gehen. Diese einheitliche Regulierung bezeichnet man gemeinhin, das ist die Spitze der Pyramide, als Harmonisierung. In weiten Teilen bezieht sich die Kooperation auf technische Fragen. Sie umfasst beispielsweise die Abschaffung von Doppelprüfungen, indem Standards als gleichwertig anerkannt werden. Des Weiteren umfasst die Zusammenarbeit die Anerkennung von sogenannten Konformitätsprüfungsstellen. Das kann beispielsweise heißen, dass wenn die Vertragspartner dies vereinbaren, der TÜV in Deutschland prüfen könnte, ob die technischen Anforderungen, die an das bestimmte Produkt in den USA einhalten muss, vorliegen. Für die Hersteller hat das den Vorteil, dass eine Doppelprüfung und der damit verbundene Aufwand entfällt. Noch darüber hinaus geht die gegenseitige Anerkennung von Produktstandards, bei der ein Produkt, das in einem Land rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, auch in dem jeweils anderen Land verkauft werden darf. Dies funktioniert aber nur, wenn die Schutzstandards, etwas vereinfacht formuliert, vergleichbar sind. Sie sehen schon, diese Vergleichbarkeit ist der kritische Punkt. Kritisch wird die Angleichung nämlich dann von Regulierungen und auch die gegenseitige Anerkennung, dann, wenn Bereiche betroffen sind, die bisher sehr unterschiedlich geregelt sind, beziehungsweise denen eine, und das ist auch ein gewichtiger Punkt, unterschiedliche Regulierungsphilosophie zugrunde liegt. Dazu zählen neben bekannten Beispielen wie dem Lebensmittelbereich, Chemikalien, gentechnisch veränderte Organismen, Kosmetika und geklonte Tiere. In der Diskussion sind auch Bereiche, in denen über zukünftige Regulierungen diskutiert wird, wie endokrine Disruptoren oder Kraftstoffe, wie sie in der Fuel Quality Directive aufgeführt sind. Insoweit gibt es Befürchtungen, dass TTIP das Umweltschutzniveau senken könnte. Es ist davon auszugehen, dass es Bereiche gibt, die so unterschiedlich geregelt sind, dass eine Angleichung auch gar nicht erfolgen kann. Autoren der bereits erwähnten Studien betonen allerdings, dass ein Ausklammern ganzer Sektoren auch das wirtschaftliche Potenzial von TTIP erheblich schwächen würde. Für einzelne Sektoren sollen in TTIP direkte Vereinbarungen getroffen werden. Dazu zählen unter anderem Chemikalien, Kosmetika und Pestizide. In der EU-Verhandlungsposition zu Kosmetika ist beispielsweise festgehalten, dass die Parteien anstreben, ihre Datenanforderungen und ihre wissenschaftlichen Sicherheitsbewertungen anzugleichen. Daneben ist ein übergeordnetes Kapitel geplant, in dem die Eckpunkte der Regulierungszusammenarbeit vereinbart werden. Dies spiegelt eine der wichtigsten Neuerungen von TTIP. Diese Neuerung macht deutlich, dass es sich bei TTIP um ein sogenanntes Living Agreement handelt. Auch Bereiche, die zunächst nicht Gegenstand von Vereinbarungen sind, sollen später im Rahmen in die Regulierungszusammenarbeit einbezogen werden können. Die genannten Beispiele spiegeln auch ein grundsätzliches Problem der regulatorischen Kooperation wider, die sehr, ich erwähnte schon, unterschiedliche Regulierungsphilosophie zwischen, der Europäischen Union und den USA. Regulierungen dienen nicht zuletzt dem Zweck, Gefahren und Risiken von Umwelt und Verbrauchern abzuwenden. Für diese Schutzgüter kommt es bei der regulatorischen Zusammenarbeit entscheidend darauf an, welcher Maßstab an die Risikobewertung angelegt wird und wie mit wissenschaftlicher Ungewissheit umgegangen wird. Insoweit ist das europäische Umweltrecht, aber auch das europäische Gesundheits- und Verbraucherrecht stark vom Vorsorgeprinzip geprägt. Dieses Prinzip im EU-Vertrag in Artikel 191 verankert, erlaubt staatliches Handeln zur Abwehr von Umweltrisiken, zur Risikovorsorge, auch bei unsicherer Erkenntnislage. Dadurch kann der Gesetzgeber Schutzmaßnahmen und Restriktionen bereits dann vorsehen, wenn der wissenschaftliche Nachweis der Umweltschädlichkeit zwar noch nicht vollständig erbracht ist, jedoch aufgrund einer vorläufigen und objektiven wissenschaftlichen Risikobewertung Anlass zu einer abstrakten Besorgnis besteht. Diese abstrakte Besorgnis ist im Unterschied zur konkreten Schadenswahrscheinlichkeit, die dem Gedanken der Gefahrenabwehr zugrunde liegt, zu sehen. Mit dem Vorsorgeprinzip haben wir uns in unserem Nanogutachten Vorsorgestrategien für Nanomaterialien befasst. Das liegt in der Kurzfassung, habe ich gesehen, auch dort hinten aus. Als Gegenmodell zum Vorsorgeprinzip gilt der sogenannte wissenschaftsbasierte Ansatz, der Science-Based Approach, der eine eher beweisorientierte Sichtweise einnimmt. Diese international übliche Bezeichnung darf nicht dahingehend missverstanden werden, dass dieses Modell für eine wissenschaftliche Herangehensweise steht, während das Vorsorgeprinzip eine nicht wissenschaftliche Herangehensweise aufweist. Wie ich schon gesagt hatte, besteht der Unterschied zwischen beiden Modellen nur darin, wie mit Wissenslücken umgegangen wird, beziehungsweise welche Anforderungen konkret an den Beweis eines Umweltrisikos gestellt werden. Tendenziell kann man jedenfalls sagen, lässt der amerikanische wissenschaftsbasierte Ansatz weniger Spielraum für umweltschutzorientierte Regulierungsentscheidungen als das Vorsorgeprinzip, solange ein Umweltrisiko wissenschaftlich nicht oder nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist. Es geht also, wenn man das ins deutsche Recht übersetzt, bei dem wissenschaftsbasierten Ansatz eher um das klassische Modell der Gefahrenabwehr, das allerdings ein wenig geöffnet wird. Darin liegt also ein wesentlicher Unterschied der Regulierungsphilosophien. Eine Besonderheit von TTIP ist ferner, dass die Vertragsparteien über die Einrichtung eines sogenannten Regulierungsrates verhandeln, also einer Institution. Dieser soll auch, das können Sie hier auf der Folie schön sehen, dieser soll auch Unterausschüsse einrichten können. Mit diesem Gremium soll die Zusammenarbeit institutionalisiert werden. Wie aus der Abbildung hier hervorgeht, sollen im Regulatory Cooperation Body nur die Exekutiven vertreten sein. Manche Kritiker befürchten hier eine neue, demokratisch nicht legitimierte, einflussreiche Institution. Da aber nach den bisherigen Entwürfen nicht davon auszugehen ist, dass dieses Gremium, also der Regulierungsrat, dass dieses Gremium selbst bindende Entscheidungen treffen kann, sehen wir diese Gefahr derzeit jedenfalls nicht. Die regulatorische Zusammenarbeit in TTIP wird nicht dazu führen, dass unmittelbar bestehende nationale Gesetze geändert werden müssen oder derlei Änderungen vom Regulierungsrat bindend vereinbart werden können. Allerdings kann von der Regulierungskooperation trotzdem ein erheblicher Einfluss auf die Regulierung und vor allen Dingen auf zukünftige Regulierungen ausgehen. Der Entwurf der Europäischen Kommission sieht vor, dass geplante Regulierungen, die Einfluss auf den Handel zwischen USA und Europäischer Union haben können, dem Vertragspartner notifiziert, also bekannt gegeben werden müssen. Dies soll erfolgen, noch bevor sie sich die Regulierungsvorschläge, bevor sie sich im formellen Gesetzgebungsverfahren befinden. Gerade in dieser Phase können aber Interventionen noch erhebliche Auswirkungen haben. Dies wird durch zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit belegt, wie beispielsweise die Intervention der US-Regierung gegen das EU-Chemikaliengesetz, Verordnung REACH. Solche Möglichkeiten bieten sich vor allem dann, wenn Regulierungen, wie dies in der EU üblich ist, regelmäßig evaluiert werden. Hier ist der Ansatz von Better Regulation, das REFIT-Programm der Europäischen Union, in den Blick zu nehmen. Das heißt, hier kann der Regulierungsrat mit seinen Empfehlungen natürlich eine gewisse Interventionsmöglichkeit induzieren. Ein Vorteil des formalisierten Verfahrens in einem Regulierungsrat ist andererseits, dass die Stakeholder einmal jährlich konsultiert werden müssen und dass auf schriftliche Anfragen von Stakeholdern geantwortet werden muss. Damit dies allerdings zu einem ausgewogenen, zum Beispiel auch Umweltschutzinteressen ausreichend repräsentierenden Bild führt, muss allerdings sichergestellt sein, dass auch ressourcenschwache Interessengruppen hier sich einbringen können. Zusammenfassend lässt sich zu diesem wichtigen und, glaube ich, innovativsten Teil von TTIP, der Regulierungskooperation, zum derzeitigen Zeitpunkt, es wird ja noch verhandelt, wie gesagt, Folgendes sagen. Die wirtschaftlichen Vorteile, die durch TTIP erreicht werden können, sind auch davon abhängig, dass eine gewisse Liberalisierungstiefe erreicht wird. Dies bedeutet, dass Regulierungen gerade da angeglichen werden müssten, wo die Unterschiede am größten sind, damit sich TTIP in Anführungsstrichen lohnt. Umweltrelevante Sektoren sind in den USA und der EU allerdings unterschiedlich anspruchsvoll geregelt. Negative Umweltauswirkungen können deshalb nur vermieden werden, wenn eine Angleichung auf hohem Niveau gelingt. Das im europäischen Recht verankerte Vorsorgeprinzip findet sich in dieser Form weder im US-amerikanischen noch im internationalen Handelsrecht, wo Maßnahmen aus Vorsorgegründen eben nur eingeschränkt zulässig sind. Das hat mit diesen von mir kurz skizzierten unterschiedlichen Regulierungsphilosophien zu tun. Lassen Sie mich nunmehr zu dem zweiten Schwerpunkt der SRU-Stellungnahme und dem zweiten, auch in der Öffentlichkeit ja viel diskutierten Schwerpunkt kommen, dem Investitionsschutz und der Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit. Weltweit hat die Zahl der privaten Schiedsgerichtsklagen, wie Sie hier schön sehen können, bei denen ein Investor einen Staat verklagt, stark zugenommen. Diese Klagen ermöglichen einem ausländischen Investor, den Staat, in dem er investiert hat, zu verklagen, wenn dieser mit dem Heimatstaat des Investors ein sogenanntes Investitionsschutzabkommen abgeschlossen hat. Damit genießt der ausländische Investor eine Klagemöglichkeit, die Inländern nicht zur Verfügung steht. Manche dieser Klagen haben große öffentliche Aufmerksamkeit verursacht, zuletzt die Schadensersatzklage von Vattenfall, mit der das Unternehmen rund 4,7 Milliarden Euro für die im Jahr 2011 per Atomgesetz verfügte endgültige Abschaffung von Atommeilern einklagen will. Darüber wurde bislang noch nicht entschieden. Nun muss man sich vergegenwärtigen, dass diese Schiedsgerichtsbarkeit eine bestimmte Funktion hatte. Ebenso wie die Investitionsschutzabkommen selbst. Und zwar ging es darum, Investoren aus kapitalexportierenden Staaten diese gegen Enteignung abzusichern. Die frühen Investitionsschutzabkommen wurden vorwiegend mit Staaten abgeschlossen, deren Justizwesen als wenig vertrauenswürdig galt, deren Rechtsstaatlichkeit funktionierende unabhängige Gerichte zweifelhaft war. Kritiker sagen deshalb, dass zwischen den USA und der Europäischen Union, beide demokratische Rechtsstaaten, eine solche private Klagemöglichkeit, um sozusagen Investitionsschutz gegen Enteignungen zu gewährleisten, gar nicht erforderlich ist. Aufgrund der umfangreichen Kritik an der Einbeziehung einer solchen Klagemöglichkeit in TTIP, weil das eben der große Diskussionspunkt war, weniger eigentlich die Regulierungszusammenarbeit als die Schiedsgerichtsbarkeit und die dahinter steckende Problematik, hat die Europäische Kommission 2014 zunächst eine öffentliche Konsultation durchgeführt und Ende 2015, also Ende letzten Jahres, einen Vorschlag für einen TTIP-Gerichtshof in die Verhandlungen eingebracht. Der Vorschlag der Europäischen Kommission, den Sie hier skizziert sehen, soweit er denn überhaupt Vertragsinhalt wird, das ist ja bisher auch nur ein Vorschlag, der ist ja noch nicht in dem Vertrag enthalten. Dieser Vorschlag würde viele Einwände gegen den Investitionsschutz in TTIP ausräumen. Es soll ein ständiger Gerichtshof mit einer Rechtsmittelinstanz geschaffen werden. Die Richter sollen für einen festen Zeitraum berufen werden und die Spruchkammern auf Rotationsbasis besetzt werden, sodass nicht mehr die Vertragsparteien die Richter für den jeweiligen Rechtsstreit aussuchen. So ist es in der Schiedsgerichtsbarkeit. Die materiellen Bestimmungen werden enger definiert und das Verfahren wird sehr transparent ausgestaltet. Vor allem wird das Recht auf Regulierung, das heißt also, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, auch wenn eben die Investition tangiert wird, Recht zu setzen, Umweltrecht, Verbraucherschutzrecht, Gesundheitsrecht oder Ähnliches, dass dieses Right to Regulate ausdrücklich erhalten werden soll. Man kann sagen, dass der Vorschlag der Kommission in diesem Sinne tatsächlich vielen Bedenken Rechnung tragen würde, allerdings auch sehr ambitioniert ist und man deswegen gespannt sein darf, ob er sich durchsetzt. Aber wenn, dann ist das eigentlich ja eine große Chance, da die meisten Handelsabkommen, unter anderem eben auch das CETA-Abkommen, das EU und Kanada geschlossen haben, einen solchen Gerichtshof bisher nicht kennen, sondern sich an der klassischen Schiedsgerichtsbarkeit orientieren. Ich kann an dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Die Möglichkeit von Investoren, den Gaststaat zu verklagen, privilegiert den ausländischen Investor gegenüber inländischen Investoren. Investoren nutzen diese Klageverfahren in den letzten 15 Jahren und darin liegt eben auch die Brisanz der Schiedsgerichtsbarkeit zunehmend, um gegen Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen durch nationale Gesetzgeber vorzugehen. Es geht also weniger um die klassische Enteignung, wo eben praktisch im Zuge einer Revolution die Investition an Unternehmen praktisch verstaatlicht wird. Das hatte man eher früher im Blick. Es geht eigentlich heute eben praktisch um jede Auswirkung von Regulierung nationaler Regierung auf eine Investition. Insoweit sind natürlich auch Umweltregulierungen betroffen. Experten sind sich weitgehend darüber einig, dass Schiedsgerichte bisher nicht sehr erfolgreich darin waren, öffentliche Interessen ausreichend einzubeziehen, wenn sie Bestimmungen in den Investitionsschutzverträgen ausgelegt haben. Vor diesem Hintergrund hat eben die Europäische Kommission ihren Vorschlag in die Verhandlungen eingebracht, den man als innovativ bezeichnen kann und der einem Teil der Bedenken, die ich Ihnen skizziert habe, hier Rechnung trägt. Allerdings sollte er, damit es nicht zu einer Umgehung kommt, idealerweise, wobei das sicher schwer zu realisieren ist, auch in das CETA-Abkommen Eingang finden. Dafür ist es allerdings wahrscheinlich zu spät. Ganz grundsätzlich bleibt noch eine Frage bestehen, die auch von Kritikern aufgeworfen wird, mit guten Gründen, ob solche privaten Schiedsgerichte überhaupt zwischen rechtsstaatlichen Industrienationen, zwischen demokratischen Verfassungsstaaten erforderlich sind. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie wissen, hat TTIP in Deutschland große Beunruhigung ausgelöst. Eigentlich nicht nur in Deutschland, auch europaweit. Eine der größten Demonstrationen der letzten Jahre brachte im Oktober viele Menschen auf die Straße. Eine europaweite Kampagne sammelte 3,3 Millionen Unterschriften gegen TTIP. Woher rührt diese Grundskepsis der Demonstranten gegen das Freihandelsabkommen? Ein Grund liegt vielleicht darin, dass das Abkommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit von Vertretern der Handelsliberalisierung verhandelt wird. Das ist die große Herausforderung. Muss man dazu sagen, so ist es eigentlich bisher immer gewesen. Diese Folie ist jetzt etwas komplex. Wir sehen aber hier nochmal dargelegt, und das finden Sie in der Stellungnahme wieder, das können Sie sich dann also heute Abend noch in Ruhe zu Gemüte führen. Diese Stellungnahme zeigt, wie TTIP verhandelt wird. Relevant ist in diesem Kontext der rot eingekreiste Teil hier unten. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente kommen erst ganz zum Schluss. Sie müssen dem Vertrag im Ergebnis eben eigentlich nur zustimmen. Dabei können Sie, und das ist typisch für Parlamente im Prozess des Abschlusses völkerrechtlicher Verträge, dabei können die Parlamente den Vertrag nur noch als Ganzes billigen oder ablehnen. Das heißt, man kann nur Ja oder Nein sagen. Und dazwischen gibt es nicht, man kann nicht nachbessern, weil eben der Vertrag hier eben schon ausgehandelt worden ist, jetzt vereinfacht gesagt. Die Parlamentarier haben, das kommt hinzu, nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu den Verhandlungsunterlagen. Deswegen können sie eben auch sehr schwer auf die Verhandlungsparteien einwirken. Die Europäische Union macht immer mehr Verhandlungsunterlagen zugänglich. Das gilt allerdings nicht für die US-Regierung oder nur sehr begrenzt. Der restriktive Zugang zu den Unterlagen führt dazu, dass diese nicht zum Gegenstand der Debatten im Parlament und damit auch nicht zum Gegenstand der Debatten in der Öffentlichkeit gemacht werden können. Parlamente und Öffentlichkeit haben also keine Möglichkeit, sich rechtzeitig ein umfassendes Bild von den komplexen Zusammenhängen des Abkommens zu machen. Sie können deshalb auch die damit verbundenen Risiken nicht einschätzen. Es kommt daher eben möglicherweise eben auch zu, ja, das kann man sehr schön in der Regulierungskooperation sehen, aber auch bei der Schiedsgerichtsbarkeit auch zu Missverständnissen. Meine Damen und Herren, nun ist das nichts Ungewöhnliches, wenn völkerrechtliche Verträge so verhandelt werden. Das war immer so und das ist immer so. Wir haben allein im Bereich der Europäischen Union, die aber auch längst aus dem Status der klassischen internationalen Organisation herausgewachsen ist, eine stärkere parlamentarische Beteiligung, auch ex ante, jedenfalls in der europäischen Gesetzgebung. Ansonsten haben wir eben tatsächlich immer nur dieses nachvollziehende Element beim Abschluss völkerrechtlicher Verträge auf der parlamentarischen Ebene. Und ich glaube, darin liegt in der Tat etwas, was angesichts einer sich globalisierenden Welt, in der wir tatsächlich immer mehr zur Staatenkooperation kommen, die vertraglich geregelt ist, wo wir sozusagen vor einer neuen Situation stehen, wenn eben immer mehr Entscheidungen tatsächlich auch aus guten Gründen international getroffen werden müssen. Ich glaube, wir werden gleich in der Podiumsdiskussion auch nochmal auf diesen Punkt näher eingehen. Ich komme damit zu den wesentlichen Empfehlungen des SAU. Weitere Vorschläge können Sie dann der Stellungnahme entnehmen. Im Hinblick auf Gemeinwohlinteressen, insbesondere im Hinblick auf Umweltaspekte, empfiehlt der SAU, das Vorsorgeprinzip sollte in den Vertragstexten explizit verankert und konkretisiert werden. Die im Vorschlag der Kommission zum Regulierungskapitel vorgesehene allgemein formulierte Ausnahme, die Maßnahmen zum Schutz bestimmter Gemeinwohlinteressen für zulässig erklärt, sollte dahingehend ausgestaltet werden, dass Regulierungen, die auf dem Vorsorgeprinzip beruhen, als Schranken der Handelsliberalisierung bzw. des Investorenschutzes gelten. Die von der Europäischen Kommission vorgesehene ausdrückliche Möglichkeit einer einseitigen Schutzverstärkung im Gemeinwohlinteresse ist im Hinblick auf die Harmonisierung im Rahmen der Regulierungskooperation bzw. der gegenseitigen Anerkennung zu begrüßen. Das Recht auf Regulierung, das ich vorhin auch ansprach, sollte in der Tat, wie von der Europäischen Kommission auch in den Verhandlungen dann vorgeschlagen wurde, an zentraler Stelle verankert werden. Um sicherzustellen, dass die Regulierungskooperation ausreichend demokratisch ausgestaltet ist, befürworten wir folgende Vorschläge. Das Europäische Parlament sollte wesentliche Maßnahmen der Regulierungszusammenarbeit, die in die Zuständigkeit der Europäischen Union fallen und für deren Umsetzung ein förmliches Gesetzgebungsverfahren erforderlich ist, auf EU-Ebene vorgesehen ist, da sollte das Europäische Parlament zustimmen müssen. Die Art und Weise der Gremientätigkeit der Europäischen Kommission in den mitgliedstaatlichen Kompetenzbereichen der Regulierungszusammenarbeit sollte durch eine gesonderte Vereinbarung zwischen den EU-Institutionen einerseits und den Mitgliedstaaten andererseits ausdrücklich geregelt werden. Eine solche Vereinbarung sollte zum einen dann der geschlossenen EU-Außenvertretung dienen, zum anderen aber auch den gerechtfertigten Interessen der Mitgliedstaaten hinreichend Rechnung tragen. Im Hinblick auf die Einbeziehung der Zivilgesellschaft schlägt der SRU Folgendes vor. Die Beteiligung der Zivilgesellschaft sollte sich auf den gesamten Bereich der Regulierungszusammenarbeit erstrecken und sich nicht von vornherein auf das allgemeine Kapitel, ich hatte das vorhin kurz erwähnt, zur Regulierungskooperation beschränken. Für die Einbindung der Zivilgesellschaft sollte deshalb auch in den Bereichen ein kontinuierlicher organisatorischer Rahmen geschaffen werden, in denen er bislang noch nicht vorgesehen ist. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den Ausschüssen und der Zivilgesellschaft sollte sichergestellt werden. Schließlich sollten die Gremien zur Beteiligung der Zivilgesellschaft ausgewogen und repräsentativ besetzt werden. Insbesondere sollten auch ressourcenschwache Akteure die Möglichkeit haben, ihre Position hinreichend einzubringen. Bezüglich des Investitionsschutzes empfehlen wir Folgendes. Wir begrüßen den Vorschlag der Europäischen Kommission für einen ständigen TTIP-Gerichtshof mit einer Berufungsinstanz. Aus rechtsstaatlicher Perspektive sprechen gute Gründe dafür, dass anders, allerdings insoweit als von der Kommission vorgesehen, der Zugang zum TTIP-Gerichtshof erst eröffnet sein sollte, das ist sehr umstritten, wenn der jeweilige nationale Rechtsweg erschöpft ist. Denn bei den Vertragsparteien handelt es sich ja, wie gesagt, um demokratische Verfassungsstaaten mit funktionierenden Gerichtsbarkeiten, in denen Investitionen grundsätzlich ausreichend geschützt sind. Erweist sich ein ständiges TTIP-Gericht als politisch nicht durchsetzbar, also der Vorschlag der Kommission als nicht akzeptabel, dann sollte man darüber nachdenken, ob der Investitionsschutz aus TTIP ausgeklammert wird. Diese Verfahrensaspekte sind für TTIP von großer Bedeutung. Die materiellen Investitionsschutzregeln bleiben aber für die Entscheidungen, die zukünftig von einem solchen Gericht getroffen werden, maßgeblich. Der SRU kommt insoweit zu dem Ergebnis, dass der Vorschlag der Kommission zu den materiellen Investitionsschutzbedingungen sehr ausgewogen ist. Allerdings sollte sich ein Investor nicht nur auf solche Zusagen verlassen können, das ist ein wichtiger Punkt, die auch im nationalen Recht des Staates, in dem investiert wird, rechtlich bindend vorgesehen sind. Das heißt nicht etwa auf irgendwelche behördlichen mündlich gegebenen oder schriftlich gegebenen, aber in diesem Sinne unverbindlichen Zusagen, sondern es geht hier tatsächlich um rechtlich bindende Zusagen, die auch im nationalen Recht als bindend angesehen werden müssen. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zum Schluss meines Vortrags oder meiner Einführung, so muss man es ja eigentlich sagen, in das Gutachten. Und insoweit möchte ich Ihnen noch einen kleinen Ausblick darauf geben, welche grundsätzlichen Fragen TTIP unserer Auffassung nach aufwirft. TTIP stellt das erste Abkommen dar, bei dem die EU mit einem in wirtschaftlicher Hinsicht, also jetzt abgesehen von CETA und Kanada, einem in wirtschaftlicher Hinsicht gleichgewichtigen Partner verhandelt. Die EU drängt schon länger auf eine stärkere transatlantische Integration aus den genannten Gründen. Man hat eben Angst sozusagen durch andere regionale Handelsräume von denen abgehängt zu werden. Wirtschaftspolitisch steht dahinter der europäische Wille, global wettbewerbsfähig zu bleiben und Standards global zu prägen, denn das ist ja auch die Chance, die TTIP mit sich bringt. Wenn man sich also praktisch in TTIP auf Standards einigt, hohe Schutzstandards, dann hat das natürlich auch, weil das ein großer Wirtschaftsraum ist, der hier entsteht, positive Effekte weltweit. Gleichwohl müssen wir uns auch vor Augen führen, dass TTIP das klassische Spannungsverhältnis zwischen Globalisierung und Demokratie spiegelt. Dieses Spannungsverhältnis hat seinen Ursprung in der Kopplung von Markt und Demokratie in den modernen Verfassungsstaaten. Mit der auf freiem Wettbewerb basierenden Industriegesellschaft entwickelte sich der moderne Staat mit seiner Fähigkeit, den im Markt konkurrierenden Unternehmen im Interesse des Gemeinwohls Mindestbedingungen der sozial- und umweltverträglichen Produktion vorzuschreiben. Marktwirtschaftlicher Wettbewerb und staatliche Regulierung sind im demokratischen Nationalstaat grundsätzlich funktionsfähig, solange es gelingt, die den Unternehmen auferlegten Anforderungen in gleicher Weise gegenüber allen Konkurrenten im Markt durchzusetzen. Die Möglichkeit nationaler Maßnahmen zur Lösung von Konflikten in der Marktwirtschaft wird immer stärker eingeschränkt, wenn sich die ökonomischen Zusammenhänge internationalisieren und miteinander verflechten. In der EU ließ sich dieser Prozess sehr schön wie in einem Brennglas beobachten. Als erst der gemeinsame Markt, der Binnenmarkt, geschaffen wurde, hatte das eben für das nationale Recht vielfältige Deregulierungseffekte. Es war hier eben von einem Markt ohne Staat die Rede, Anfang der 90er Jahre, eine große Debatte. Im Zuge dessen die EU aber dann durch Vertragsveränderungen eben in diesen den Markt flankierenden Bereichen Umweltschutz, Verbraucherschutz, Gesundheitsschutz zunehmend Kompetenzen übertragen wurden. Das war dann die Möglichkeit, auch die Schutzpolitiken neben den Marktpolitiken zu harmonisieren. Im Welthandelsrecht sehen wir allerdings gerade eine Entwicklung, die auf eine eher entpolitisierte Liberalisierung des Handelns, also auf den Markt, allein auf den Markt ausgerichtet ist. Eine systematische Einbeziehung und Angleichung von Schutzpolitiken ist insoweit nicht vorgesehen. Das wäre ja auch schon fast ein kleiner Schritt in Richtung Weltregierung. Für eine entsprechende Gesetzgebung, in Anführungsstrichen, fehlt es zum Beispiel im WTO-Übereinkommen, da ist das aber auch ein großes Thema, oder in einem der anderen Abkommen an einer Ermächtigung. Zudem besteht hier insoweit dann auch keine demokratische Legitimation von Institutionen des Welthandels. Dieser Befund lässt sich dann auch auf TTIP übertragen. Als Freihandelsabkommen ist TTIP darauf ausgelegt, Regulierungsfragen primär unter dem Gesichtspunkt der Erleichterung des Handels zu betrachten. Die Schutzzwecke verbleiben also auf nationaler Ebene und sind hier, werden aus der globalen Perspektive dann als Handelshemmnisse wahrgenommen. Auch im Rahmen von TTIP werden diese Interessen nur dann gleichwertig verwirklicht werden können, wenn sie einen vergleichbaren Status genießen. Die in TTIP angelegten Harmonisierungsbestrebungen müssen auch auf eine Angleichung von Schutzpolitiken auf einem hohen Schutzniveau ausgedehnt werden. Wenn die EU das Spannungsverhältnis zwischen Freihandel und Demokratie für sich dahingehend beantwortet hat, dass sie sich für ein Mehr an Demokratie entschieden hat, indem sie dann eben gleichzeitig eben auch die den Markt flankierenden Politiken hochgezont hat, so ließe sich das langfristig auch für TTIP fordern. Das ist weit vielleicht vorausgedacht, aber einer ökonomischen Integration muss dann zumindest in Ansätzen auch eine den Markt flankierende politische Integration folgen. In diesem Sinne sollte TTIP vor allem dann, wenn sich die regulatorische Kooperation vertiefen sollte, um einen demokratisch legitimierten institutionellen politischen Rahmen ergänzt werden, der geeignet ist, die den Markt flankierenden Schutzpolitiken abzusichern und solchermaßen einem transatlantischen Markt ohne Staat in Anführungsstrichen entgegenzuwirken. Meine Damen und Herren, ich bin damit am Schluss unserer Überlegungen, möchte, bevor ich schließe, aber noch einmal Dank aussprechen, und zwar an alle Mitarbeiter, die diese Stellungnahme unterstützt haben, an ihr mitgewirkt haben. Das ist vor allem Frau Miriam Dross, aber auch Frau Sophie Wiegand. Ich möchte aber auch unseren Gesprächspartnern danken. Wir haben im Zuge von Anhörungen, Gesprächen viel gelernt und verstanden. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle nur eine Person, ganz besonders, weil die eben im Auftrag des SRU auch für vielfältige Fragen, die uns beschäftigt haben, wo wir etwa auf der sicheren Seite sein wollten, ein längeres Gutachten erstellt hat. Das ist Herr Professor Dr. Tobias Stoll von der Universität Göttingen, ein Experte im Bereich des Welthandelsrechts, der uns hier in unserer Arbeit als SRU unterstützt hat. Dabei möchte ich es erstmal bewenden lassen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion. Dankeschön.